Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich, gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Bildhauer Tony Craig. Überall auf der Welt hat er ausgestellt, in New York, in Paris, auf den Biennalen, in Venedig, wie auf der Documenta und nicht zu vergessen in Wuppertal. Ich freue mich sehr, Tony Craig. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön.
Wir werden, glaube ich, viel über Material reden in dieser Stunde. Das bedeutet Ihnen viel mehr als das, was Sie gerade in der Hand haben. Mhm. Ich würde trotzdem gerne ganz einfach beginnen. Herr Craig, wenn Sie am Strand spazieren gehen, kommen Sie mit ein paar Steinen in der Hosentasche zurück?
Also früher war es natürlich viel mehr. Ich habe dann auch tatsächlich Skulpturenarbeiten gemacht aus das, was ich gefunden habe. Und heute ist es so, man sieht immer etwas, das interessant ist, ein Fossilie oder ein Muschel oder irgendwas, der irgendwie. Aber im Allgemeinen, man nimmt die Sachen eher visuell mit. Also man sieht das alles und irgendwann bin ich alt genug zu erkennen, dass es, man muss nicht alles mitnehmen.
Aber wenn ein Stein ihn auffällt durch seine Form oder wenn ein Loch drin ist oder irgendwas, ja, ist das ja in dem Moment zwecklos. Aber vielleicht kommt er irgendwann wieder in die Erinnerung?
Das ist einfach so. Ich meine, vor allem vielleicht für Bildhauer, Maler oder Menschen, die so ein bisschen visuell geprägt sind. Alles, was man sieht, bewusst oder auch unbewusst, spielt eine Rolle, in was, wie man handelt. Ja, das ist eigentlich das Voraussetzung für Bildhauerei im Grunde genommen.
Tony Craig ist ein weltbekannter Bildhauer mit allen Auszeichnungen versehen, die man in seinem Fach überhaupt kriegen kann. Den persönlichsten Ort für seine Werke, aber den findet man wohl in Wuppertal, ein Skulpturenpark inmitten von 14 Hektar verwunschenem Gelände mit uraltem Baumgestand. Herr Craig, ist das Ihr künstlerisches Wohnzimmer?
Das würde ich nicht sagen. Das ist erstmal zu bequem. Und das ist schon eine Herausforderung. Aber es ist ein sehr schöner Ort. Also alles, was ich mache, ist im Innenraum. Also ich arbeite mal in einem geschlossenen Atelier. Und wenn man etwas draußen stellt, das ist ganz anders. Plötzlich muss man andere Materialien nutzen und da hat man ganz, ganz andere Elemente und Spiele mit natürlich. Ne?
Nehmen Sie uns mal mit gedanklich in diesen Park, in dieses Zusammenspiel von alten Bäumen, modernen Skulpturen. Was bezaubert Sie immer wieder neu an diesem Ort?
Ich habe, das ist jetzt lange her, so um 2000 ungefähr, wo ich überlegt habe, also mit auch Menschen aus der Stadt, eine Ausstellung, Bildhauerei-Ausstellung zu machen. Wuppertal orientiert sich sehr an den Talsohle, wo der Wupper und das Schwebebahn läuft. Und wir haben uns überlegt, irgendwann in die Umgebung etwas, in den Wäldern oder Felder etwas auszustellen. Und ich habe einfach einen Ort gesucht. Und in dem Moment, dass ich dieses Gelände betreten habe, dann fand ich es schon bezaubernd. Ohne Skulpturen. Ich weiß nicht warum, weil es überall bei uns im Bergischen Land sehr schöne Ecken gibt mit Wald und Wiese. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Situation. Und das ragt richtig in der Stadt hinein. Aber mit Skulpturen wird es sehr, dann hat es eine Lebendigkeit bekommen, die ich ganz sehr interessant finde.
Lebendigkeit, vielen Dank fürs Stichwort. Das sind so in sich gewundene, auch sehr anmutige Stelen. Man hat als Betrachter so das Gefühl, die sind mit den Bäumen, ohne dass sie sie in irgendeiner Weise imitieren, gut befreundet und im Gespräch miteinander. Ist das wirklich alles für diesen Ort auch komponiert?
Nein, überhaupt nicht. Also das, was da hinkommt, ich muss auch sagen, das ist auch ein Areal, die ich nicht nur als einen Tony Craig Park sehe. Ne? Mhm. Also wir haben in den Skulpturenpark ständig Skulpturen von über 20 Bildhauern ausgestellt. Und wir haben über die Jahre, jetzt haben wir über fast, glaube ich, 40 Einzelausstellungen von individuellen Künstlern gezeigt. Aber meine Skulpturen speziell, also was ich mache, ist, das ist eine Kombination von einem sehr rationalen, formalen Aufbau innen. Das sind Ellipsen, das sind geometrische Figuren, also Querschnitte. Aber die füllen eine Silhouette, die dann sehr, wie eine Skizze. Also, und deswegen hat man eine Kombination zwischen organischen und geometrischen. Und das gibt eine Lebendigkeit, die überall in die Natur zu finden ist. So sind die Äste in Bäumen, so sind die Bäume, so sind unsere Ärmel, so viele andere Sachen, die uns um. Es ist eine generische Formsprache, wenn man will. Ne? Ständig in die Natur man finden kann. Ne?
Sie haben mal gesagt, Natur ist mein Wortschatz. Also es ist keine Übersetzung, aber es ist in Korrespondenz miteinander.
Also ich meine, alles, was wir im Kopf haben, alle Gedanken, alle unsere Wissenschaft, unsere Emotionen, sind alle gesteuert durch unsere Erlebnismaterialien. Von Anfang an, wir sind geboren, und wir kriegen das Wärme und die Farben und das Geschmack von der Welt mit. Und die speichern wir. Irgendwann haben wir das schön im Gehirn geordnet und wir können damit, mit das, was wir gelernt haben, wirklich denken. Und so funktioniert unser Leben im normalen Leben. Und Bildhauerei ist nur ein bisschen mehr, ein bisschen weiter gedacht, ne? Dass man nicht nur das akzeptiert, was um einen rum ist, aber es auch ergänzen will oder selbst etwas dazu beitragen will, in Formen. So.
Eine Skulptur, die draußen steht, die verändert sich ja möglicherweise auch durch das Wetter, die sieht immer anders aus. Was macht das mit einer künstlerischen Aussage, wenn man um ein Kunstwerk herumgehen kann, wenn es alle Temperaturen aushalten muss? Was macht das?
Ja, das ist tatsächlich so. Man kann nicht alle Materialien draußen stehen. Also inzwischen, so mindestens seit Anfang 20. Jahrhundert, wissen wir, dass man mit Bildhauereien mit alles möglich machen kann. Aber draußen ist man relativ limitiert auf ein paar Metallen und Steinen und so. Und was sich ändert, sind die Saisonen. Das wird ein Teil von das. Da müssen die Sachen mitmachen, da müssen sie das ertragen. Ja.
Und haben vielleicht noch eine zusätzliche Aussage, wenn ein Steinkunstwerk vielleicht sogar verwittert?
Es ist sehr Verwitterung. Moos ansetzt. Das ist ein bisschen vielleicht Verwitterung. Wenn man im Winter die Skulpturen mit Schnee bedeckt sehen zum Beispiel, das ist sehr verführerisch. Das ist wirklich, man merkt, dass, wie die Natur mitspielt.
Verführerisch ist ja für den Betrachter vielleicht auch noch was anderes. In jedem Museum steht neben der Kunst, bitte nicht berühren. Ist das draußen anders? Darf man das anfassen? Ich habe mich zumindest spontan sofort gefragt, wie sich das anfühlt. Diese meistens sehr weichen, gewundenen Formen, die ganz hoch gestapelt sind, die immer weiter wachsen. Darf man das anfassen oder lieber nicht?
Das ist immer natürlich eine Frage. Es ist, wenn ein Mensch etwas berührt, vielleicht gibt es keine Großänderung, aber wenn Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen etwas berühren, dann finden Änderungen statt, die nicht mehr steuerbar sind. Und das ist im Skulpturenpark, ich verstehe das wirklich im Museum, man soll diese Sachen nicht anpacken. Aber draußen, wenn ein Mensch tatsächlich die Skulptur nähert, das soll kein Problem sein. Aber was Sie berühren nennen, das geht sehr schnell rüber, dass plötzlich zwei Kinder auf die Skulptur klettern.
Das meinte ich gar nicht, aber dass man mal fühlt, wie fühlt sich das an?
Und deswegen haben wir auch unsere kleinen Etiketten, bitte nicht berühren. Aber ja, wenn ein Mensch das tut, dann ist es, dass kein Schaden entsteht.
Sie haben überall auf der Welt Ihre Werke ausgestellt, den Turner-Preis bekommen, den Premium Imperiale, weltbekannt. Aber wie erklären Sie eigentlich in New York, wo der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal, wo das ist?
Gut, ja, man ist erstaunt, in gerade New York, ne, wie viel Kunst aus Deutschland kommt, muss man erst mal sagen. Und aus der Umgebung von Wuppertal, also Düsseldorfer Kunstakademie, ist natürlich eine Riesenquelle von Kunst, die Künstler, die in New York Ausstellungen machen. Also das, was man hier in Nordrhein-Westfalen macht, ist schon weltbekannt. Und Wuppertal etwas weniger. Aber ich finde das ein sehr aufregendes Gebiet, wo ich gelandet bin, weil es gibt über 50 Museen, die zeitgenössische Kunst ausstellen. Es gibt ein tolles, nicht nur eine, aber eine ganz besondere Kunstakademie, der wirklich fantastisch ist, aber mehrere anderen, die auch sehr interessante Sachen machen. Und eine rege Publikum. Also das ist ein richtiger dynamischer Ort, finde ich.
Die ganze Region ist ein
ganze
super
Region,
Ort für die Kunst.
Ich, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo man vielleicht so auf der Ostküste von Japan oder sowas, aber diese Konzentration von Opernhäusern, Theatern und Museen ist einfach auf der Welt einmalig.
Ein Künstler in Wuppertal und in der Welt zu Hause ist heute unser Gast, Tony Craig, geboren 1949 in Liverpool, Vater Elektroingenieur, Mutter zu Hause, Nachkriegszeit. Herr Craig, was war das für eine Kindheit? Hat sich Kunst da irgendwie abgezeichnet?
Mein Vater war Ingenieur Also mein Großvater war Bauer. Mein Vater war nur froh, dass er nicht auf dem Bauernhof bleiben müsste. Und hat dann, als ich geboren bin, dann noch für Militärzwecke am Flugzeug gearbeitet und später fast alle, was in England passiert ist, am Flugzeugen gebaut. Comet, Concorde, Airbus und so weiter. Ich bin in 7 Schulen gewesen, also ich habe keinen. Und wie oft wir umgezogen sind, habe ich wirklich vergessen. Das ist wirklich so. Und die Zeit in den 50er Jahren ist Kindheit. Ich habe ein wunderschönes Kindheit gehabt. Wir haben immer meinen Großvater auf dem Bauernhof besucht und ich habe die Natur lieben gelernt und war sehr spielerisch. Aber es war eine etwas so graue Zeit. Es hat so eine schon Düsterkeit. Ne? Da war immer so ein, ja, das ist ein bankrottes Land, verliert, die haben die Kolonien verloren. Alle diese Faktoren, die die Menschen ein bisschen mitgewirkt hat. In den 70er Jahren, 60er und 70er Jahren kam diese aufregende Popmusik, die Beatles, die ganze Generation von Leuten, die anti-autoritär waren. Es war eine, ja, mindestens bis ich so 12, 13, 14, 15 fühlte man, dass das Gesellschaft sich ändern würde, ja.
Liverpool, damit verbindet man einen tollen Fußballverein, die Beatles und ich als Klassikfrau, den Dirigenten Simon Rattle. Ja. Irgendwas für Sie prägend gewesen? Irgendwas Liverpool?
Ich bin nicht in Liverpool geboren. Ich bin nur geboren in Liverpool.
Und dann gleich weitergezogen.
Und dann, ja, und ich glaube, dass einige Monate später waren wir dann wieder unterwegs. Also ich mag sehr gerne die Stadt. Also ich habe 2 ältere Tanten gehabt, die da gewohnt haben. Und Liverpool war in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine sehr dynamische Stadt. Also ich habe einen Blick auf den Mersey gehabt, wo Schiffe aller Arten auf der Mersey gefahren sind und Fähren und so weiter. Und das waren, aber dann in den 60er Jahren hat es ziemlich so abgebaut. Jetzt.
Ich spring mal ein bisschen von dem kleinen Jungen, der viel umgezogen ist und die Natur früh lieb gehabt hat, wurde dann ein Abiturient und der machte dann eine Ausbildung in einem Forschungslabor. Immer noch keine Kunst.
Nein, es war nicht. Ich kann mich nicht sagen, dass ich kann mich dann nicht gar nicht erinnern, dass ich irgendwann in der Schule Kunstunterricht gehabt habe, muss ich auch sagen.
Das war nicht mal nicht, das.
Nein, nicht mal das. Es ist einfach. Da war ich im Labor, da war ich nur 18 Jahre alt und waren ziemlich, ja, es waren nur alte Männer und damals gab es keine Computer und man musste die ganzen Ergebnisse ständig beobachten und aufschreiben. Ich bin spät abends und Nächte, auch Wochenendes dort gewesen. Und in der Zeit habe ich einfach angefangen, aus Langeweile zu zeichnen. Also ich würde nicht mal skizzen oder was man das nennt. Und irgendwann über die Zeit sind die Zeichnungen für mich interessanter und wichtiger geworden als die Experimente, die zu einigen schrägen Ergebnissen geführt haben. Aber nach einem bestimmten Punkt hat irgendjemand gesagt, oh, gar nicht so schlecht, vielleicht bewerbst du dich an eine Kunstakademie. Und das war eine ganz fremde Idee für mich. Ich dachte, wow, Kunstakademie. Und dann habe ich das gemacht tatsächlich und bin angenommen. Und das war eine ganz neue Welt für mich.
Was sagt eine Flugingenieursfamilie in der etwas grauen Nachkriegszeit, wenn der Sohn plötzlich ankommt und sagt, ich werde jetzt nicht Chemielaborant oder Chemie, ich werde Künstler.
Ja, da war mein Vater sehr bitter enttäuscht. Ja.
Hat ihn später vergeben?
Nein, leider nicht.
Echt nicht?
Nein, nicht. Also er hat es noch erlebt, dass ich in der Royal College angenommen bin, was damals eine große Ehre, Leistung war. Aber leider hat er es nie eingesehen.
Schade.
Ja, schade.
Wirklich. Kunstakademie, Sie sagten, eine ganz neue Welt. Wie kam es dazu, dass Tony Craig sich vom Zeichnen, vom Malen dann doch sehr Richtung Skulptur entwickelt hat?
Ja, dann bin ich wirklich, das, was mich interessiert hat, war zu Zeichnung. Und dann an der Akademie, das Erste, was ist ein Jahr, wo man alles probieren muss. Malen, Farbtheorie, Modellieren und so weiter. Und irgendwann mittendrin haben sie gesagt, gut, nächste Woche machen Sie Skulpturen. Und ich habe wirklich gedacht, ach nein, das will ich gar nicht. Aber es war Kurses und dann habe ich das einfach mitgemacht. Und einen Montag haben wir bestimmte Materialien ausgewählt.
Also ein weltberühmter Künstler hat seine Wurzeln in einem Montagskurs, zu dem er keine Lust hatte.
Ja, das ist richtig. Und dann habe ich einfach so angefangen, mit den Materialien zu arbeiten. Und nach einer Weile, ich dachte, das war so unheimlich, ne? Wie man beim jede Änderungen von Form, von Volumen, von Silhouette, von Oberfläche einen ganz anderen Gedanken hat oder ein ganz anderes Gefühl hat. Und dann merkte ich dabei, wie geprägt sind, wie beeinflusst wir sind durch das Material, die vor uns steht. So wie wir uns anschauen, wir sehen, ob wir lächeln, welche Proportionen in unser Gesicht, welcher Gesundheitszustand, psychischer Zustand und so weiter. Alles, was man ablesen von Material. Und ich war fasziniert. Ich fand das total aufregend. Also ich habe dann, sobald diesem 2 Wochen Kurses vorbei war, bin ich zurückgegangen zum Zeichnung. Aber ein paar Monate später, und zwar in einer anderen Akademie, habe ich gedacht, nein, ich muss unbedingt mit dem Material was machen.
Und weil das so für Sie Leben ist?
Das Leben ist. Ich meine, ich war 19 Jahre alt. Das war so 69. Das waren total verrückte Jahre mit einer irrsinnigen Energie. Vor allem, wenn man an die jetzige Zeit denkt. Wir waren voller Optimismus und Liebe. Und das war, ja, also für mich alles Neuentdeckungen einfach.
Die Skulptur hat ja auch sich unwahrscheinlich entwickelt, gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vorher stand sie eher für, ich sag's mal leinhaft, für die Statue, Marmor, Stein, bewegt sich möglichst wenig. Und dann kamen nicht nur neue Materialien hinzu, sondern auch die Aussage ging ja weg vom Figürlichen. Haben Sie das gesucht?
Nein, ich würde sogar sagen, das fing ein bisschen früher an. Also es war vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, wo 19. Jahrhundert ist wirklich alles nur Figur. Wenig Materialien, die handwerklich sehr schön verarbeitet wurden, aber wirklich alles nur menschliche Figur oder Pferde als Metapher für Mensch oder irgendwas. Und dann kamen so Menschen wie Picasso und Brancusi und ein Schar von Menschen, die haben dann alle Schritte gemacht, die weg vom Figur gegangen sind. Und dann Duchamp, die sehr früh gezeigt hat, dass man alle Material verwenden könnte. Und wenn man schaut, dann, das ist in den 20er Jahrhundert eine fantastische Entwicklung von Tatlin in Russland hat konstruktive Dinge aus Metallträger gebaut. Und das ist ein Anfang von einer Genre von Skulpturen, die bis heute hin erstreckt. Dinge gefunden, also ready-made. Und damit ist plötzlich, es ist nicht mehr eine Frage von Material nehmen und das so abbilden, dass es wie was anderes aussieht, die schon existiert, aber dass man ganz neue Formen entdeckt mit der Skulptur. Und das ist ein ganz Riesenschritt gewesen. Und die Möglichkeiten, die Vokabulär, die Bildhauerei über den letzten 100 Jahren oder 120 Jahren ist eine unheimlich dynamische Geschichte.
Der Bildhauer Tony Craig ist unser Gast. Er hat mit den unterschiedlichsten Materialien gearbeitet. Mit Plastik, mit Holz, mit Bronze, aber auch mit Alltagsgegenständen. Und angefangen haben sie, indem sie so geknotete Seile über Alltagsgegenstände geworfen haben. Da weiß man ja nie so genau, wie das hinterher aussieht. Hinter jeder Ecke kann was anderes lugen, wenn man das so drüber wirft. Lag darin für sie der Reiz, dass sie nicht genau wussten, was wird, wenn es fertig ist?
Das ist sowieso immer ein Reiz. Das ist, also ich bin kein Designer, der mit einem bestimmten Ziel anfängt. Ganz am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht als Bildhauerei gesehen. Also mein Interesse war, was könnte ich mit Materialien machen? Welche Ideen, welche Emotionen erwecke ich, wenn ich mit Materialien arbeite? Ich war an einer Malakademie und dann haben sie gesagt, na hier Craig, Sie können das nicht hier machen. Gehen Sie mal zu den Bildhauern. Und ich bin zu den Bildhauern untergegangen. Die haben irgendwie gesagt, Nee, Craig, wir wissen nicht, was Sie denken, was Sie machen, aber das ist gar keine Bildhauerei. Gehen Sie zurück zu dem Malen. Und dann bin ich ja schön hingegangen. Das ist einfach so, dass ich tatsächlich ich will nicht mal sagen experimentell, aber man arbeitet mit Material, so wie man einen Satz bildet, mit verschiedenen Worten und verschiedenen Phasen und dass man irgendwie am Ende, man bildet Worte, die was ganz Neues sagen, wo man selbst überrascht ist, was man gesagt hat. Das ist, was man mit Material machen kann.
Ein Satz von Ihnen, Herr Craig, hat sich in meinem Kopf geradezu geknetet wie Material, seit ich weiß, dass wir miteinander reden werden. Der heißt, es gibt keine Form, die keinen Inhalt hat und es gibt keinen Inhalt, der keine Form annimmt. Das ist Ihr Bild für materielles Leben, oder?
Ja, nein, das ist einfach also Inhalt oder Bedeutung. Nicht alles hat eine Bedeutung. Es gibt nur Material. Mhm. Es ist alles, was wir sehen, ist nur Material. Also auch unsere Reden hier, die Luft vibriert.
Die Luft, die sich,
ja, so, also es ist alles und auch unser chemischer Prozess, die in unser Gehirn so wunderbar und unvorstellbar kompliziert sie sind. Das ist alles nur, es zeigt, wie fantastisch das Material ist. Und die Bildhauerei macht sich an diesem komplizierte Dinge, nicht nur Stein behauen. Es geht an alles, es geht über alles.
Alles war für Sie zum Beispiel auch Plastik. Sie haben sehr, sehr schön ja, komponierte Mosaike, Skulpturen mit Plastikmaterial, mit buntem Plastik gemacht. Wo haben Sie das gesammelt?
Ja, die erste. Das ist tatsächlich so. Alles hat mit einer bestimmten Zeit zu tun, nicht? Also man kann es nicht losgelöst sehen aus dem Kontext, wo man arbeitet. Und genau nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zeit, die Kunstbewegung hauptsächlich waren basiert auf Readymades, ob es Pop-Art war oder Fluxus oder wie die alle, die Bewegung, Konzeptkünstler. Die haben etwas gefunden, die reell nicht in die Kunstwelt existiert und die haben das aus der reellen Welt in die Kunstwelt eingebracht und damit den Kontext von die Bedeutung von diesen Dingen geändert.
Na klar, aber wo und, haben Sie Ihr Plastik her? Waren Sie auf dem Müllplatz?
Ja, das allererste, muss ich peinlicherweise sagen, habe ich überall in Wuppertal auf die Straßen über Monate aufgesammelt. Und dann habe ich in der Zeit eine Arbeit an der Akademie in Düsseldorf bekommen. Und irgendeines Tages schaute ich aus dem Fenster und ich sehe überall an den Ufern vom Rhein ein buntes Zaum, also wo die ganze Kunststoff damals, heute gibt es nicht mehr, im Zuge der Wiederverarbeitung von solchen Sachen.
Also der Künstler auch als Sammler und zur Not als Rheinauenaufräumer.
Ja.
Nun hatten Bildhauer ja so auch sehr edles Material zur Verfügung. Schönes Holz, Bronze, Marmor, Stein. Und dann macht Tony Craig in Plastik. Kam das nicht auch ein bisschen seltsam an?
Nein, also es war natürlich, ich war junger Mensch und das ist einfach so, dass in der Zeit, man hat sehr viel Materialien in die Kunstwelt eingebracht. Man kann auch anhand von den Materialien, Lampen, Hasenpfoten, alles, was man so finden könnte, in die Kunstwelt eingebracht. Und da waren nicht so viele Künstler waren in den 50er, 60er Jahren immer noch unterwegs und haben neue Materialien gesucht. Das war eine Hauptmotivation, irgendwie Bildhauerei, Kunst zu machen, etwas Neues zu finden.
Kam nicht irgendwie seltsam an, so von wegen, er könnte
von mir nicht. Also
das
bei
ist klar, anderen, aber bei den anderen?
Bei den anderen habe ich nicht gefragt, das interessiert mich nicht.
Ich habe mich gefragt, gerade in der Bildhauerei, haben Sie auch mal was zerstört? Oder ist Ihnen was kurz vor Vollendung kaputt gegangen?
Also das ist nicht, es ist keine Frage von Zerstörung, aber sehr viele Sachen funktionieren nicht oder werden nicht. Also ich arbeite zurzeit an etwa, also glaube ich, fast 30 Skulpturen. Manche arbeite ich dann seit ein paar Wochen und manche ein paar Jahren. Und irgendwann muss man sich selbst zugeben, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber manchmal hat man Überraschungen, manchmal hat man etwas verworfen und einige Zeit später sieht man, dass es ist nicht eine Frage von Herstellen. Es ist, wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht.
Auf die Frage brachte mich ein ganz altes Kunstwerk, wenn man diesen berühmten David von Michelangelo sieht. Der steht auf einem Fuß letztlich, diese mächtige Figur. Und wenn der Künstler einmal mit dem Meißel, mit dem Hammer falsch in den Marmor geschlagen hätte, wäre es umgefallen und kaputt gewesen. Kennen Sie solche Momente von Spannung, vielleicht sogar von Ängstlichkeit? So, jetzt muss ich total aufpassen, wenn ich jetzt einmal daneben lang, alles weg.
Das ist, wenn Sie David nennen, das ist richtig, was Sie sagen. Aber ich meine, der Künstler, Michelangelo, hat natürlich am sehr stabiles Material ausgesucht, der über Jahrtausend verwendet worden ist.
Und ich meinte ja, ob Künstler Craig diesen Moment kennt. Jetzt kommt
ja,
es drauf an.
Ständig. Ja. Also ständig im Kleinen, im Großen gibt es immer wieder Momente, wo also in meinen Augen die Sachen kaputt sind. Ja.
Weil nicht nur Sie das Material steuern, sondern eben auch das Material Sie.
Ja, genau. So ist das. Ja.
Tony Craig ist unser Gast und er hat uns erzählt von seinen Skulpturen im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Seine Werke sind aber auch in großen Museen ausgestellt, weltweit. Gibt es da eigentlich manchmal Schwierigkeiten, diese großen Werke reinzubringen? Proteste vom Statiker zu kleine Türen?
Ach, es gibt ja eine Reihenfolge. Für einen Bildhauer ist es, wenn man über ein Gebäude nachdenkt, wie stabil ist der Statik, also das Boden, was kann es tragen, wie groß ist die Eingangstür, wie viele Treppen muss man überwinden, um reinzubekommen. Und das sind einfach Dinge, die über die Jahre man lernt, wie man damit umgeht. Aber das ist tatsächlich nicht so sehr mein Problem, weil Es gibt eine Riesenindustrie von Menschen, die die schwerste und komplizierteste Dinge auf der Welt hin und her tragen und transportieren und aufbauen.
Also wie die Kunst reinkommt, da sollen sich andere kümmern und zur Not die Türen ausklicken.
Ja, das ist, ich habe andere Probleme. Ja.
Welche Probleme haben Sie denn?
Ja, die nächste Arbeit wahrscheinlich. Mhm. Ja, also wenn ich sage Probleme, aber die Aufgaben sind anders.
Am Anfang steht auch bei der größten Skulptur immer die Zeichnung, oder?
Ja.
Was legt die Zeichnung schon fest und was lässt sie offen?
Ah, das ist nur eine Befähigung auf Papier mit Stift. Und wenn man sich überlegt, ne, wenn man zwei Punkte auf einem Blatt Papier liegen und man will die nur verbinden, man kann es in eine gerade Linie, eine Kurve Linie, eine Doppelkurve um den Papier, den Tisch verlassen, den Raum verlassen, bevor die sich wieder vereinen, die zwei Punkte. Das heißt, das zwei Punkte zu verbinden, ist endlose Möglichkeiten. Deswegen, wenn man anfängt zu zeichnen, ist alles offen. Es ist ein wahnsinniger, und es ist, was man aussucht und was man wählt. Also der Weg, den man gegangen ist oder geht, das ist, was das alles prägt. Aber das ist ein total aufregender und verrücktes Moment. Und das ist eine Reise, die man weiß gar nicht, wo es hinführt.
Und jetzt möchte ich unseren Hörern doch sagen, dass Tony Craig dabei die Hände so lebhaft bewegt, wenn er uns das erzählt. Wenn er jetzt zwei Pinsel in der Hand hätte, wäre das ganze Studio mit Farbe bespritzt. Immer in Bewegung. Sie haben für Ihre Werke einen Stamm von Mitarbeitern. Was machen die, was machen Sie?
Also meine Rolle ist doch klar. Ich meine, ich bestimme die Arbeiten, ich überlege mir das, ich verfolge die Entwicklung der Formen und so weiter. Aber meine Assistenten, das sind sehr gute Handwerker, die können alle mit Materialien gut umgehen. Und die schleifen, die gießen Sachen ab, die formen Sachen, die machen Sachen, also die ganze Arbeitsprozesse, die damit zusammenhängen.
Das Handwerkliche.
Also, das viele handwerklich. Ich mache das auch, aber im großen Wesen, also mein Interesse ist zu sehen, wie der Form sich entwickelt, also was ich dann bei fühle. Und ich bestimme der Form, das ist meine Aufgabe. Aber alles physisch selbst machen, das ist nicht möglich eigentlich. Ne?
Im Sommer aber sind Sie nicht im Atelier, da sind Sie oft in Schweden, auf einer kleinen Insel. Was ist das für ein Refugium? Was ist Ihnen das?
Nein, das habe ich auch ein Atelier da. Also
ach so.
Meine Frau ist Malerin, sie malt und in ihrem Atelier und ich arbeite in meinem Atelier. Nein, es gibt keine Pausen, also wir sind jeden Tag bei der Sache. Aber ohne Assistenten und einfach allein für mich, dann nehme ich die Zeit, zu Zeichnungen nachdenken. Wir sind umgeben von einer unglaublichen, schönen Natur und sehr viel spazieren gehen, Ideen sammeln, fotografieren machen, alles zusammen.
Bulabü Schweden?
Nein, Bulabü.
Oder
nein.
Saltkrokan?
Nein, das ist in den Schären auf der Westküste, wo man ein unglaubliches Zusammenspiel hat zwischen Meer und Land. Es ist, also ich finde es spektakulär. Aber nicht nur das große Sicht, einfach durch die Landschaft zu gehen, die Pflanzen zu beobachten oder Tag, wo ich wohne, es ist einfach von Vogel sehr, ein Schaf, von Unterschied, von Schwäne bis Spatzen, also unzählige Meeresvögel, die einfach den Tagesablauf für mich so zählen.
Wenn man für was brennt, dann ist ja Work-Life-Balance sowieso ein Mythos. Ja? Wo hört Work auf, wo fängt Life an? Wenn Sie da in Schweden spazieren gehen, die ganzen Inspirationen, die Sie da aufnehmen, sortieren Sie die sofort bewusst im Kopf? Das kommt in die Ecke, das kann ich da brauchen oder einfach Genuss?
Es ist überhaupt etwas zu machen. Ich glaube, dass man eine Beobachtungsgrundlage braucht. Ne? Mhm. Es hört sich sehr klassisch an, aber es ist einfach so, wenn man ein klassisches Bild von einem Künstler hat, setzt sich hin, schaut auf irgendwas und erstmal lernt, von was vor einem ist. Ne? Das Material. Ne? Es kann eine Figur sein, aber es kann eine Landschaft sein. Es kann eine Blume sein. Ein Stillleben, wenn man will. Und erstmal, das muss man Information, bevor man einen Output hat. Man muss einen Input haben, man muss irgendwas gelernt haben. Und es ist fortlaufend, das hält mich nachts wach. Also es ist einfach manchmal eine helle Aufregung, weil ich etwas machen will oder etwas nicht machen will manchmal. Ja, das ist kann ich nicht trennen. Das ist einfach so, wie es ist.
Und Ihre Frau, sagten Sie, ist Malerin, womöglich noch Atelier an Atelier, Tür an Tür?
Nein.
Ich wollte gerade fragen, geht das gut?
Sie geht ihrem Weg, gar nicht. Nee, sie geht ihrem Weg und ich gehe meinen. Ja.
Kriegen Sie gegenseitig die Ergebnisse erst zu sehen, wenn Sie fertig sind, oder
ja,
sprechen Sie drüber?
Ja, wenn sie fertig sind.
Also ich kenne das auch nur von Rosa Loy und Neo Rauch, dass sie auch noch beide malen. Also bei Ihnen ist ja zumindest die Kunstrichtung verschieden. Also,
Ja. Ach, das ist schon
spannend. Sind die Diskussionen manchmal sehr lebhaft?
Ja, kann man sagen.
Da hält er sich diplomatisch zurück. Tony Craig, zu Hause in Wuppertal, weltweit auf allen Bühnen als Bildhauer ausgestellt, mit allem ausgezeichnet, was man als Künstler kriegen kann. Turner-Preis, Premium Imperiale. Eine Auszeichnung, Herr Craig, die interessiert mich besonders. Sie sind Ritter des British Empire. Was macht denn ein Ritter im 21. Jahrhundert?
Ja, das ist erstmal, man hat keine besonderen Pflichten, aber natürlich, ob man Ritter oder nicht Ritter ist, es ist natürlich, man hat eine Verantwortung. Und wenn man sieht die Zeiten, wie sie sind, ne, etwas schwierige Zeiten mit Covid, aber Sie haben vorhin Brexit erwähnt. Ich nehme die Möglichkeit wahr, um zu sagen, was ich von bestimmten Sachen, also ich bin oft gefragt worden zum Brexit, dass ich das ganz schlecht für alle beteiligt finde. Und auch im Allgemeinen, ich meine, ich habe von den 60er, 70er Jahren gesprochen, wo man volle positive Ansatz, wir wollten die Weltänderung und volle Idee, dass eine neue, kreative Welt mit voller Liebe so kreieren würde. Und heutzutage ist man schon enttäuscht. Zu viele Menschen haben die Kontrolle über unsere Welt, die nicht unsere besten Interessen vertreten, offenbar. Und vielleicht diesem Titel und so weiter, die geben eine bestimmte Möglichkeit, also etwas
dann
zu sagen.
Wünsche ich Ihnen von Herzen, dass der Ritter hier und da Gehör findet.
Mal sehen.
Dann empfehlen wir doch zum Schluss lieber einen Besuch im Skulpturenpark Wuppertal, wo die Stelen mit den Bäumen im Gespräch sind, ohne dass einer den anderen imitiert. Tony Craig, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Besuch und diese tollen und herzenswarmen Erklärungen von Kunst. Das hat viel Freude gemacht.
Gerne, es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.